der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Herzlich willkommen. In dieser Folge sind wir im Cyberraum unterwegs und wir lernen dabei ein neues Wort. Das heißt Vigilanz und ich heiße Marcel Roth.
Und mein Name ist Sabine. Wir nehmen euch an jedem zweiten Donnerstag im Monat mit in den Cyberraum, um über die deutsche Cybersicherheit in 10, 15 Jahren zu sprechen und wie die Cyberagentur daran forscht. Habt ihr Fragen oder Ideen, erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast@cyberagentur.de. Und Marcel hat in der vergangenen Folge schon gebettelt, gebt uns gute Bewertungen in euren Podcast-Apps. Das hilft uns, noch mehr Menschen für die Cybersicherheitsforschung zu begeistern.
Das ist schon toll, ne? Was mit moderner Technik heute alles geht. Man muss sich da nicht so um Standarddinge kümmern. Das macht einfach die Sabine für uns. Vigilanz also, das Wort habe ich im vergangenen Sommer, Spätsommer, das erste Mal gehört. Und zwar im allerersten Podcast hier bei uns mit unserem allerersten Gast. Und der hat auch versprochen, wiederzukommen und hat das Versprechen eingelöst. Hallo Professor Christian Humert.
Hallo Marcel.
Forschungsdirektor der Cyberagentur. Aus der Cyberagentur auch dabei Ariane Wolf. Hi, grüß dich.
Hallo.
Du leitest die Abteilung Sichere Gesellschaft und die befasst sich mit gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Dimensionen der digitalen Sicherheit.
So ist es.
Jawohl. Und als besonderer Gast zugeschaltet per Video aus München, wie in der vergangenen Folge die Antonia Wachter-C, ist Professor Arndt Brennecke von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Und ich freue mich ja total. Ich glaube nämlich, Arndt, du bist der erste Geisteswissenschaftler hier, Historiker. Aber Ariane, du bist auch Geisteswissenschaftler, ne? Ja, sie nickt, genau. Kleine Tradition ist ja mittlerweile bei uns hier im Podcast. Jeder stellt sich selbst vor, ne? Wenn wir hier einsteigen in unser Cyberraum-Taxi sozusagen, sagt, was er oder sie macht oder wie er oder sie dazugekommen ist. Und die kleine Selbstverstellung dauert hier natürlich in einem Podcast, der per Anhalter durch den Cyberraum heißt, natürlich genau 42 Sekunden. Und Ariane, ich würde sagen, du fängst an. Ich sage mal schon eins vorneweg. Du warst beim Violence Prevention Network, hast du gearbeitet. Das ist eine Organisation für Extremismusprävention und hast auch bei internationalen Organisationen wie der UNESCO gearbeitet, also bist sehr interdisziplinär aufgestellt.
Ariane Wolf, für Sie, die 42 Sekunden starten jetzt.
Das stimmt. Ich habe Ökonomie, Politikwissenschaft und Gewalt- und Konfliktforschung studiert und habe zuletzt in der Extremismusprävention gearbeitet. Da habe ich mich also mit Fragen von Radikalisierung und Deradikalisierung beschäftigt, mit der Rolle von Digitalisierung und Technik und eben mit ganz praktischen und auch politischen Ansätzen im Gefängnis und außerhalb zur Extremismusprävention. Und für die Sicherheit im 21. Jahrhundert war mein Schluss, braucht es eben interdisziplinäre Ansätze. Und genau deswegen bin ich zur Cyberagentur gekommen und interessiere mich für den Faktor Mensch in
Achtung,
der Technik.
Nur noch ein paar Sekunden. 40, 41 und 42.
Und guck mal, hast du genau geschafft, hast du geprobt? Wie lange bist du schon bei der Cyberagentur?
Jetzt fast ein halbes Jahr.
So, der zweite, Professor Dr. Arndt Brennecke, Historiker und Professor für neuere und neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Du beschäftigst dich mit der Kultur der Vigilanz tatsächlich und der politischen Steuerung über die Jahrhunderte hinweg.
Professor Brennecke, Sie sind dran. 42 Sekunden, los geht's.
Ja, ich wollte eigentlich nur ein Semester Geschichte studieren, Anfang der 90er Jahre. Und bin dann einfach dabei geblieben. Es hat mich gepackt. Und über die Zeit entwickelt man dann Spezialgebiete. Bei mir ist das zum einen eine Epoche, das ist die frühe Neuzeit. Die reicht etwa von Kolumbus bis zur Französischen Revolution. Und zum anderen ist mein Spezialgebiet die Geschichte Lateinamerikas und die Kolonialzeit. Und als ich mich damit beschäftigt habe, bin ich auch auf das Thema der Vigilanz gestoßen. Ja, ist auch ein Begriff, der im Spanischen viel vorkommt als Vigilancia in den Quellen. Und da sprechen wir ja auch gleich drüber, was das dann auf einer systematischen Ebene heißt. Denn die interessiert mich inzwischen immer mehr.
Ein bisschen noch. 40, 41 und 42.
Kann ich nochmal das spanische Wort hören?
Vigilancia.
Auch schön, oder? Das ist super. So, und Christian Humert, Forschungsdirektor, du darfst natürlich auch ran. Abfahrt.
So, lieber Christian Humert, Ihre 42 Sekunden. Auf die Plätze. Fertig. Los.
Ich würde dir gleich ein bisschen widersprechen. Der erste Geisteswissenschaftler in der Podcast war ich. Ich habe nämlich Informatik und Philosophie studiert. Dann bin ich zumindest ein halber Geisteswissenschaftler. Ansonsten Christian Hummert. Ich bin der Forschungsdirektor der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit und wir beauftragen innovative und disruptive Forschungsprojekte für die Cybersicherheit von übermorgen. Und neben theoretischer Informatik habe ich eben Philosophie studiert und habe eine lange Geschichte in den Sicherheitsbehörden und im öffentlichen Sektor.
Klasse. Jetzt noch ein paar Sekunden gehabt. Guck mal.
Achtung! Herr Forschungsdirektor, 40, 41 und 42.
Da war ich nicht ganz aufmerksam, ganz offensichtlich, ne? Aber ich war aufmerksam, Christian, du und Arndt, du, ihr seid oder ihr lehrt an derselben Universität. Du hast da einen Lehrauftrag, Christian, und Arndt, du bist da voller Professor sozusagen, ne? So, also wenn ihr draußen beim Hören noch nicht wach wart, jetzt seid ihr vielleicht aufgewacht oder wachsam, was euch hier heute erwartet. Wer inzwischen vielleicht mal geschaut hat, Vigilanz hat was mit Wachsamkeit zu tun. Wie das bei Cybersicherheit geht, da wollen wir mal gucken, wie wir da heute weiterkommen. Christian, du musst zu Beginn aber wirklich mal erzählen, wie kommst du denn auf Vigilanz und Cybersicherheit überhaupt, ne?
Das war tatsächlich in der Metro in Paris. Also ich war in Paris in der Metro und da sind überall diese Sticker, die die Menschen dazu auffordern, vigilant zu sein. Und ich hatte den Begriff auch nicht so wirklich auf dem Schirm und habe das mitgenommen. Und da ich ja in München bin, ist mir dann schnell aufgefallen, dass es da diesen Sonderforschungsbereich gibt. Und das Thema hat mich so ein bisschen gefesselt.
Das heißt, da gibt es dann auch, wie heißt das auf Französisch dann? Wir hatten Spanisch jetzt schon und auf Französisch ist es dann?
Oh, ich möchte das nicht falsch betonen in diesem Podcast.
Vigilance.
Ah, sehr schön. Vigilance. Also da kommt sozusagen der Historiker dann ins Spiel. Und Christian, du hast schon gesagt, es gibt diesen Sonderforschungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 18 Teilprojekte, glaube ich, habt ihr da, ne? 27 Menschen. Ja. Und die kommen ja aus, die sind Kriminologen dabei, Literaturwissenschaftler dabei, Historiker, Ethnologen, Theaterwissenschaftler, alles Mögliche. Und es gibt ein ganz klares Ziel, was ihr euch da beim Sonderforschungsbereich formuliert habt.
Wir wollen untersuchen, wie Aufmerksamkeit kulturell gesteuert, wie sie mit spezifischen Zielsetzungen verkoppelt werden kann und damit politisch wird. Wir untersuchen, wie Nicht-Spezialisten in die Rolle des Wächters eintreten und welche Effekte dies hat, auch für das Selbstverständnis der Wachsamen, für die Strategien derjenigen, die von dieser Wachsamkeit betroffen sind, oder auch für die Interaktion mit Institutionen.
Da hat Sabine einfach mal gelesen, was ihr formuliert habt in euren Aufsätzen. Ja. Ne? Dein neuestes Buch, fangen wir mal so rum an, heißt Corruption, Anti-Corruption, Vigilance and State Building from Early to Late Modern Times. Und da geht es eben drum, wie Gesellschaften Mechanismen entwickeln oder entwickelt haben, um Machtmissbrauch zu verhindern. Machtmissbrauch, ja. Das finde ich auch spannend. Aber was macht denn, sozusagen jetzt an die Frage an den Historiker an, was macht denn Wachsamkeit, sage ich mal, so bedeutsam? Oder ist es ein historisches Prinzip?
Es ist ein universales Prinzip und deswegen kann man es eben historisch auch immer finden. Und vielleicht mal zu dem Buch, da habe ich nur dran mitgearbeitet, ist ganz wesentlich von zwei katalanischen Kollegen auch gestaltet. Und mein kleiner Beitrag war ganz wesentlich über einen Trick, den man in der spanischen Verwaltung finden kann. Und zwar der des 16., 17. Jahrhunderts, wie man sein Geld bewacht. Ja, das ist sozusagen ein großes Problem. Das ist ja sozusagen Münzgeld. Kann jemand mitnehmen und es wäre ziemlich aufwendig. Alle Techniken, das zu bewachen, sind aufwendig, teuer. Ja. Und der einfachste Trick ist der, dass man es in eine Kiste sperrt und die Kiste hat drei Schlösser. Das heißt El Arca de las Tres Llaves. Und das bedeutet jetzt in der Praxis, dass man diese Schlüssel dann auf drei Leute verteilt und alle drei müssen zusammenkommen, um die Kiste aufzusperren. Das heißt, niemand kann was rausnehmen, ohne dass er automatisch zwei Zeugen hat.
Das hat so ein bisschen was von Verschlüsselung und wie Blockchain im Zweifelsfall. Wir gucken alle zu, ne? Du hast aber in einem, ich will nochmal ein anderes Beispiel so ein bisschen anpieksen bei dir an. Du hast in einem Artikel auch geschrieben über, ich glaube, der Boston Marathon war es, wo dann der Täter gefasst wurde, weil jemand wachsam war, ne?
Genau. Also jetzt könnten wir erstmal denken, so eine Vigilanztechnik ist ganz alt, so wie wenn wir keinen Strom haben, keine Kameras und so weiter, wie bei dem Beispiel mit der Kiste mit den drei Schlössern. Das Interessante ist aber, dass die menschliche Aufmerksamkeit, also wir alle mit unseren Nasen, Ohren, Augen und was wir alles für Sinnesorgane haben, immer noch wichtig sind, auch in der hochmodernen Welt, wie zum Beispiel der US-amerikanischen. 2013 gab es diesen Anschlag auf den Boston Marathon und zwar im Zieleinlauf. Manche können sich noch daran erinnern, sind vier Menschen gestorben und gab viele Verletzte. Und die beiden Täter waren auf der Flucht durch die Stadt. Natürlich hat die städtische Sicherheitsbehörde das gemacht, was man sich so vorstellt, also alles ausgerollt, was sie an Technik und Institutionen hat. Tausende von Soldaten waren schließlich unterwegs durch den Vorort von Boston, in dem man den zweiten der Täter vermutet hat. Hubschrauber waren über dem Vorort mit Wärmebildkameras, Bildsoftware ist gelaufen und so weiter. Und trotzdem hat man diesen zweiten Täter erst durch den Hinweis eines Bewohners gefunden. Der hat nämlich in seinen Garten geguckt und dort hatte er ein Boot stehen mit einer Plane drüber und er sah da eine kleine Blutspur und eine kleine Veränderung an dieser Plane. Und die hat natürlich nur er gekannt, weil es sozusagen sein Boot, sein Garten war, in dem er genau diese kleinste Anomalie entdecken konnte. Der hat angerufen, dann sind die gekommen und haben den zweiten gefunden.
Ganz ohne Technik und sozusagen Institution. Ariane, erinnerst du dich, wann du zum ersten Mal von diesem Begriff gehört hast?
Ja, na klar. Also ich bin ja, wie gesagt, noch nicht so lange bei der Cyberagentur und eine von den Sachen, die wir da aber gerne machen, ist Konzepte und Ideen zu diskutieren und zu prüfen und von links nach rechts zu wägen und uns zu überlegen, ist das eigentlich was Interessantes? Und
mit Dr. Who macht er das.
Genau das haben wir gemacht zusammen, ja. Und Christian hat sich ein paar Gedanken gemacht zur Vigilanz und wir haben das dann eben diskutiert. Und für mich als Abteilungsleiterin für sichere Gesellschaft war das natürlich spannend. Was daran nämlich spannend war eben genau ein Konzept, was diese Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft beschreibt und irgendwie diskutierbar macht. Genau deswegen haben wir das eben dann auch weiter besprochen, weitergeführt und uns dazu Gedanken gemacht.
Gibt es da ein Projekt, was ihr schon direkt mal nennen könnt?
Wir haben da große Pläne, aber noch haben wir kein Projekt, das jetzt sofort fertig wäre.
Mal jetzt in die Runde gefragt, wann gab es denn bei euch zuletzt mal eine Situation, wo ihr gesagt habt, da müsste ich vielleicht mal aufmerksamer sein, weil vigilanter würde man ja gar nicht sagen. Ich müsste mal vigilanter sein. Das klingt so ein bisschen nerdig, oder?
Ja, es klingt ziemlich nerdig, aber wann müsste ich aufmerksamer sein? Also ich glaube schon, dass wir gerade so einer Zeit sind, wo wir auch sehr aufmerksam sein müssen gegenüber vielen Veränderungen, die passieren. Also ich meine nicht nur Cyberangriffen, sondern auch gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedrohungen für unsere Demokratie. Ich glaube, es ist gut, wenn wir alle aufmerksam sind und nicht in so einem Schlafmodus.
Mhm. Aber es ist ein bisschen ambivalent. Da kann ich da mal so ein bisschen pieksen, weil wenn ich das alles zusammenfasse, was ich von dir gelesen habe, ist es ja sowohl dieses, wir müssen aufmerksam sein, wir beobachten Menschen, gleichzeitig beobachten die uns ja und noch einen Schritt oben drüber im digitalen Zeitalter, wir beobachten uns selbst auch und wir tracken uns und irgendwie wir haben Fitness-Apps und so. Also es ist ja ganz, ja, es ist ambivalent, also es ist ein ganz großes Konzept eigentlich, ne?
Ja, da sind wir schon wieder bei dem Punkt, warum das auch Vigilanz heißt. Ja, weil wir haben natürlich andere Begriffe, die gut eingeführt sind, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit oder Wachsamkeit. Aber die sind beide positiv konnotiert. Es ist immer super, wenn man aufmerksam ist, immer super, wenn man wachsam ist. Was schlecht ist, ist Überwachung. Ja, das haben wir so irgendwie gelernt. Das ist nicht fein. Denunziation ist auch was Böses. Lauschen, spitzeln, ja, und all das ist böse. Aber kognitiv ist es häufig genau das Gleiche. Also genauso irgendwo bei jemandem gucken, mal nachsehen, wie es dem geht. Ja, das kann immer sozusagen kippen an einem bestimmten Punkt. Bin ich da jetzt neugierig? Bin ich vielleicht aber nur besorgt? So, besorgt sein ist ja gut. Neugierig ist vielleicht schon ein bisschen schlecht. Oder vielleicht sogar interessiert an irgendwelchen privaten Dingen, die hier passiert. Das ist ganz schlecht. Das heißt, diese Kognition findet auf sozusagen einem Spektrum statt, bei dem wir häufig nicht sicher und auch nicht stabil sagen können, ob das gut oder schlecht ist. Aber sie findet eben statt. Und um dieses Spektrum überhaupt benennen zu können, müssen wir mit einem im Grunde neutralen Begriff, künstlichen Begriff arbeiten. Und deswegen sprechen wir von Vigilanz. Ja, weil es im deutschen Ohr löst das nichts aus. Übrigens, im Englischen ist es anders. Vigilance ist dort eine Tugend. Und in romanischen Sprachen ist es auch ganz anders. Zum Teil wegen der Vorgeschichten. Die hatten zum Beispiel Institutionen, die hießen dann Vigilantia und haben damit positive oder negative Erfahrungen gemacht.
Verrückt.
Ja, und das Interessante an so einem bisschen nerdigen Begriff ist ja vielleicht auch genau diese Debatten zu führen. Die Tatsache, dass es vielleicht im deutschen Sprachraum im Gegensatz zu englischen, französischen, spanischen Sprachraum irgendwie noch nicht so besetzt ist, war natürlich für uns auch spannend letztlich. Mhm. Ja? Also weil diese Debatte um wie aufmerksam, wie wachsam wollen wir sein, was ist Vigilanz, was ist Vigilantismus, wo wollen wir uns abgrenzen, wo wollen wir sein als Gesellschaft, das ist eben eine, die wir wichtig finden zu führen.
Ich muss aber einmal euch beide noch pieksen, Christian und Ariane. Also der Cybergedanke, den sehe ich noch nicht so ganz. Also ich höre aus dem Cyberraum immer eher sowas wie, na, wir müssen resilient sein. Ne? Ich verstehe jetzt sozusagen, wir streichen Resilienz und fügen Vigilanz ein.
Ja, tatsächlich kommt, die Faszination für diesen Begriff kommt tatsächlich von der Resilienz. Also Resilienz ist etwas, das wir fordern, also Cyberresilienz oder überhaupt resiliente Gesellschaft, das ist etwas, das breit diskutiert wird, das jetzt auch in den politischen Debatten zum Koalitionsvertrag diskutiert wird. Und wenn man über Resilienz nachdenkt, dann kommt der Begriff aus der Medizin und erkennt eigentlich so drei Phasen. Also das erste ist Resistenz, also da kommt irgend so ein Virus und mein Immunsystem versucht, den irgendwie abzuwehren. Und das zweite ist Regeneration, also wenn ich denn krank bin, dann lege ich mich ins Bett und dann werde ich wieder gesund vielleicht. Und das dritte ist Rekonfiguration, also mein Körper versucht sich anzupassen, dass wenn der nächste Virus kommt, ich dagegen besser gefeit bin. Und Vigilanz ist schon auch ein Begriff, der aus der Medizin kommt. Und ich denke immer, wenn du jetzt hier säst und du hättest ganz viele rote Punkte und würdest komisch schniefen und säst auch so heiß aus, dann würde ich mich, glaube ich, nicht mit dir in einen Raum setzen. Mhm. Und dann könnte ich mir diese drei Schritte sparen. Resistenz und vor allem auch Rekonfiguration, mich dann ins Bett zu legen und mich zu erholen, weil ich werde ja aus dem Weg gegangen. Und wenn wir von Cyberresilienz sprechen, dann sprechen wir ja davon, dass wir ganz viele Angriffe erfahren, Cyberangriffe, und dass wir die irgendwie ertragen müssen. Wir müssen da resistent sein, wir müssen uns von denen erholen und wir müssen dann unsere Systeme rekonfigurieren. Wäre es nicht viel besser, wenn man diesen ersten Schritt, diesen vigilanten Schritt davor schalten würde als vierten Schritt und sagen würde, okay, da ist jemand, der hat rote Punkte, mit dem gehe ich gar nicht in einen Raum und dann kann ich mir diese ganze Resilienz sparen. Und ich glaube, deswegen müssen wir sowas wie Cybervigilanz diskutieren.
Mhm. Hat er das gut übersetzt? Also hat er Vigilanz gut in Cyber übersetzt?
Ich finde schon, ja. Also man muss sich aber auch klar machen, und das lernen wir ja in der historischen Beschäftigung mit dem Begriff, dass es immer um die Antizipation eines Problems geht, ja. Das heißt, jetzt waren es die roten Punkte, ja. Wir können natürlich nur begrenzt sozusagen Filter über unsere Welt legen und sagen, wir interessieren uns jetzt für rote Punkte oder grüne Nasen und so weiter. Und vor allem Angreifer würden das auch wissen. Die würden also sagen, also mit roten Punkten oder grünen Nasen geht's nicht, ich muss es mich verstellen. Im Grunde ist die Gleichung, die wir aus unserer Forschung ziehen können, die, umso mehr Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit der Verstellung. Das heißt, wir dürfen da mit der Vigilanz oder mit unserer Wachsamkeit auch nicht ausrechenbar sein. Sonst ist es ja ganz einfach, die zu unterlaufen.
Mhm. Das kann man auch sehr gut aus der Perspektive der Extremismusprävention denken. Da gibt es eben das Konzept so der Self-Fulfilling Prophecy, also der Sache, an die man so lange denkt, bis sie eben eintritt, wo dann Leute sich in ihren Handlungen irgendwie geleitet und gelenkt fühlen, eben dadurch, dass negative Annahmen über sie getroffen werden und so weiter und sie sich eben in so einem permanenten Negativkontext befinden. Also insofern würde ich zustimmen, darf man das nicht übertreiben mit der Vigilanz. Man muss sich aber eben überlegen, was genau, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist denn das Maß für uns?
Weil da, also bei dem Maß, und du hast es vorhin auch schon so angesprochen, ich habe noch im Kopf sowas, das klang für mich dann so ein bisschen wellenartig, ne, dass du gesagt hast, okay, wenn der Staat sozusagen viel Aufmerksamkeit uns schenkt, kommt die Gegenbewegung dazu, dann müssen wir sozusagen den Staat wiederum überwachen. Ne? Oder wir lesen es jetzt vielleicht mit großen Konzernen. Gibt es diese Wellenbewegung oder ist das irgendwie, bilde ich mir das ein sozusagen?
Und man kann sie an bestimmten Ausschnitten beobachten. Die hast du eigentlich gerade schon genannt. Also wenn ein Staat extrem aktiv ist, dann gibt es in der Regel Aufrufe, ihn selbst zu beobachten. Das kommt jetzt immer darauf an, mit wie viel sozusagen Unterdrückung man zu rechnen hat. Also wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Diktaturen, sondern sagen wir mal von Polizeiverhalten in den USA in den letzten Jahrzehnten. Ja, und da gibt es dann eben den meines Erachtens berechtigten Vorwurf, dass rassistische Übergriffe kommen von Polizeibeamten. Was macht man? Man stattet sich mit kleinen Kameras aus oder man filmt mit und dokumentiert mit sozusagen einer Art Gegenwache, was die eigentlichen Wächter für die Sicherheit denn da machen. Ja? Auf diese Weise versucht man so eine gewisse, man kann ja nicht sagen, dass man das Problem damit ganz aus der Welt schafft, aber die Spielräume sozusagen von Polizeigewalt versucht man damit zu reduzieren und an bestimmten Punkten auch Übergriffe zu skandalisieren.
Ich würde gerne nochmal, also Überwachung ist ja etwas, das durch so eine Autorität erfolgt. Und Vigilanz ist das, was durch jeden Einzelnen erfolgt. Eigentlich ist Vigilanz sowas wie so eine Demokratisierung der Überwachung, indem ich das auf ganz viele einzelne Schultern lege. Und Wachsamkeit, das Gegenteil davon ist Vertrauen. Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel Regeln in Atomkraftwerken. Also man darf bestimmte Sachen nicht technisieren. Also man darf keine Warnlampe haben, die angeht, wenn das Atomkraftwerk in so einen kritischen Zustand geht. Weil dann würden sich alle auf diese eine Lampe verlassen. Und wenn die Lampe dann kaputt ist, dann kann das Atomkraftwerk explodieren und keiner hat es mitgekriegt. Die Leute müssen da hingehen und nachschauen. Mhm. Aber gerade im Cyberraum haben wir ja auch dieses Vertrauen. Wir vertrauen irgendwelchen Firewalls, wir vertrauen irgendwelchen Maschinen und das wird schon gut gehen. Und da wir dieses Vertrauen haben, sind wir eben nicht mehr wachsam. Diese Form des Vertrauens, die ist ja eigentlich abhängig von der Nähe und vom Wert. Also ich würde dir sofort 10 Euro leihen. Ich würde dir ungern 100.000 Euro leihen. Ja, weil der Schaden, wenn du mit den 100.000 Euro wegläufst, ist für mich gut, aber ich kenne dich schon gut genug, um dir 10 Euro zu leihen. Bei Cyberangriffen geht es aber oft wirklich um Millionen. Und trotzdem vertrauen wir diesen Maschinen, die uns davor bewahren, blind, weil wir gar nicht mehr einschätzen können, ob da etwas passiert als Mensch.
Darf ich mal einmal Social Media reinwerfen? Also ich glaube, wir wissen eigentlich, was da passiert, dass die uns permanent überwachen. Wir vertrauen denen aber trotzdem sozusagen in dem Wissen, dass da im Zweifelsfall Schindluder mitgemacht wird. Das kriege ich ehrlich gesagt nicht übereinander.
Naja, ich glaube, das ist eben schon, also es stimmt natürlich, dass wir wissen aus der Forschung, dass irgendwie Vertrauen Wachsamkeit senkt. Das ist so. Wir überprüfen Informationen aus Quellen und von Leuten, die wir als vertrauenswürdig halten, weniger. Nur in dem Beispiel von Social Media, wo wir uns bewusst sind, unsere Daten fließen ab, oder im Beispiel von Cyberangriffen oder Techniken, die wir nicht überblicken können, haben wir eben eher den Fall von einer Optionslosigkeit. Also die Überforderung mit Thematiken, die wir eben nicht überblicken können, führt eben eher zu so einer Art Paralysiertheit und Optionslosigkeit, wo die Handlungsfähigkeit dann sinkt.
Ich habe mal noch ein Zitat rausgesucht von Arndt Brennecke. Jede Wiederholung des Rufs nach Wachsamkeit vergegenwärtigt auch die bisherige Ereignisarmut, das Ausbleiben der beschworenen Gefahr. Man greift aber noch immer und in einigen Bereichen wieder verstärkt auf eine andere, sich nie erschöpfende Quelle zurück, auf die Aufmerksamkeit des Einzelnen und der Gesellschaft. Ich höre da, also wenn ich jetzt ein bisschen interpretieren darf, ich höre da so ein bisschen die Mahnung raus, oder vielleicht nur die Hoffnung sozusagen, dass wir nicht zu sehr auf technische Lösungen uns verlassen sollten. Schwingt das da auch mit an?
Ich will nochmal einen Punkt zurückgehen, ja, den wir gerade angesprochen haben. Und es ist die Frage der Effizienz eines Systems. Also man könnte ja sagen, wir wären besonders effizient, wenn wir alle maximal wachsam wären. Das ist aber eigentlich durch die Evolution widerlegt. Es gibt keine dauerwachsamen Tiere. Und alle Lebewesen, die in Herden leben, dazu gehören letztlich auch wir, die haben eigentlich immer nur ganz kurze Aufmerksamkeitssequenzen. Und die haben ihren evolutorischen Vorteil darin, dass wir uns abwechseln im Wachsamsein. Ja, aber jeder ist immer nur einen kleinen Streifen sozusagen wachsam. Man kennt es gut, wenn man im Restaurant essen geht. Alle schauen auf ihre Teller und sind eigentlich unaufmerksam, aber es gibt das sogenannte Scanning Behavior. Das ist bei allen sozusagen beobachtbar. Man guckt dann hoch und schaut einmal sozusagen durch den Raum und dann ist man wieder sozusagen ganz bei seinem Gespräch.
Aber sind nicht Wale? Das ist effizient. Sind nicht Wale? Können nicht Wale sozusagen eine Gehirnhälfte abschalten und dann damit schlafen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt wiederum nicht.
Ich bin ein
Fan von Animal Vigilance, weil es uns mal so ein bisschen sozusagen aus der Besonderheit herausnimmt, dass wir sozusagen die Wachsamen sind. Ja? Das ist jede Singdrossel, kann das fast besser als wir. So, der spannende Punkt ist jetzt, dass wir unsere kleinen Aufmerksamkeiten überlappen müssen, und zwar effizient überlappen. Also zum Beispiel, wir sind eine Rinderherde am Wasserloch. Da müssen ja alle saufen, keiner kann irgendwie gucken, ob da der Fressfeind kommt. Aber 2-3 Tiere haben den Kopf oben. Und wenn die mit dem Huf aufstampfen, rennen alle davon. Das ist effizient. Wir müssten also uns bei solchen Systemen auch immer fragen, wie wir die Ressourcen sozusagen effizient verteilen und vor allem auch, wie wir sie letztlich unberechenbar verteilen. Denn wenn das immer einer macht, das wäre ja eine technologische Lösung, dann ist vielleicht auch dieser eine Person oder Institution am leichtesten sozusagen zu adressieren von einem Angriff und auszuschalten. Durch Korruption, ja, wir haben über das Buch schon gesprochen, durch technische Tricks, vielleicht einfach auch durch einen Meinungswechsel, findet vielleicht was anderes besser. Wenn aber die ganze Gesellschaft, das wäre wieder der demokratische Punkt, sozusagen dran beteiligt ist, ja, dann ist es schwerer auszurechnen. Da kann jemand sozusagen die Pfeife blasen und sagen, so geht's nicht.
Das heißt also, plädierst du dafür, eine technische Lösung zu suchen, aber gleichzeitig nicht zu vergessen, dass wir Menschen auch wachsam sein müssen? So habe ich jetzt verstanden, oder?
Ja, ich bin ja kein Techniker. Ich weiß gar nicht, was ihr alles könnt. Aber ich würde immer sagen, dass es in irgendeiner Form um Komplementaritäten im System gehen muss, ja. Damit auch sowas wie humane Restverantwortung überhaupt noch drin sind. Ja, man hat ja in vielen Systemen inzwischen sozusagen versucht, das Optimum ganz auf die Technologie zu verschieben und den Menschen ganz rauszunehmen, zum Beispiel autonomes Fahren. Aber da bleibt ja immer sozusagen die Frage noch der residualen Verantwortung, vielleicht auch des Engagements. Ja, wir haben aus den psychologischen Studien sehen wir, wenn man gar nichts mehr zu tun hat, dann ist man nicht mal mehr nur nicht aufmerksam, da ist man vollkommen weg. Ja, auch ganz raus aus der Gleichung. Wollen wir das?
Den menschlichen Faktor verstehe ich. Ich sehe nicht, wie man das technisch sozusagen...
Ja, ich glaube, das, was Arndt angesprochen hat, das ist schon das Problem. Wenn wir mal bei diesem Bereich der Desinformation und der Fake News bleiben in den sozialen Netzen, wir haben das angesprochen. Es ist ja so, dass Fake News heute in der Regel von KI erzeugt wird. Die wird ja gar nicht mehr von Menschen generiert, diese Propaganda. Gleichzeitig nutzen wir KI, um Fake News zu erkennen, weil KI besser darin ist, Fake News zu erkennen. Das heißt, wir haben eine KI, die Lügen produziert und eine andere KI, die Lügen aussortiert. Dann kommen wir zu der Situation, der Schüler schreibt seine Klassenarbeit mit ChatGPT und der Lehrer korrigiert diese Arbeit mit ChatGPT. Wer lernt dann eigentlich noch was? Also wer unterrichtet eigentlich wen? Wer lügt eigentlich wen an? Lügt die eine KI die andere KI an? Braucht es dann überhaupt noch Menschen in den sozialen Netzen oder braucht es dann überhaupt noch soziale Netze? Weil Maschinen können ja nicht sozial sein per Definition. Wir schieben diese Verantwortung oder diese Vigilanz in Richtung Maschine und vertrauen denen blind. Und das ist, glaube ich, im Cyberraum ein Problem, weil in der Kneipe funktioniert das nicht. Wenn sich jemand auf den Tisch gestellt hat und Unsinn geredet hat, dann haben alle aufgepasst und mindestens einer hat auch gesagt, hey, du redest Unsinn. Und das passiert im Internet nicht mehr.
Oder das machen Tausende. Oder man sagt irgendwie, man meldet es bei Facebook oder sonst wen und dann wird der Post gesperrt oder der Account gesperrt. Das hat dann sowas von Denunziantentum dann wiederum, ne?
Ja, genau. Aber wir müssen auch nochmal einen Faktor uns klar machen, sowohl in sozusagen humanen Netzwerken wie in technologischen. Es ist ja nicht nur so, dass ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf Christian gucke, dass ich ihn damit überwache, sozusagen, dass ich ihn nur so abtaste, sondern ich werte ihn auch auf. Ja, ich wende ihm Aufmerksamkeit zu. Und das ist, was in sozialen Netzwerken natürlich auch passiert. Aufmerksamkeit ist sozusagen eine Währung. Aufmerksamkeit ist etwas, was wir suchen, was den Zusammenhalt auch letztlich stabilisiert. Kennen wir aus Familien. Mir hört keiner zu, nicht gut. Ja, meine Eltern schauen dauernd, was ich tue, ist sicherlich kein Optimum für einen Teenager, aber wenn sie nie schauen, ist es auch ziemlich negativ für den sozialen Wert des Individuums. Und das sehen wir auf ganz vielen Ebenen, dass man einerseits sozusagen so eine Art Unsichtbarkeit braucht, aber dann auch wieder sozusagen ein Gesehen und gehört werden. Gehört werden beispielsweise ist ganz wichtig für Soziales, natürlich auch für Gerichte und so weiter, dass man was sagen kann, was du schon gerade gesagt hast. Ob das dann bewertet wird als Denunziation oder als Aufmerksamkeit oder einfach als Quatsch, das ist eine sekundäre Frage. Aber wenn man nichts sagen kann, es ist schwierig, nicht wahr?
Wachsamkeit ist wie ein pangalaktischer Donnergurgler. Wenn du zu viel davon hast, wird dein Gehirn in Mitleidenschaft gezogen.
Da sagt die Sabine was. Das habe ich nämlich auch so rausgehört. Also man kann gar nicht permanent, hast du schon gesagt, kann nicht permanent aufmerksam sein. Das geht gar nicht. Dann kommt man in sowas, wie nennt man das dann, wenn man irgendwie permanent, das ist eine Paranoia dann wahrscheinlich, was, ne?
Überforderung, würde ich sagen.
Oder Überforderung zum Beispiel, genau.
Ja, also ohnehin stellt sich ja so ein bisschen die Frage, also momentan ist ja, wenn wir das Thema Fake News nehmen, unsere Antwort darauf letztlich, wir löschen das. Also wir versuchen das irgendwie, so eine Art Policing davon, irgendwie wir überlegen uns verschiedene Strategien. Also gut, gab es jetzt verschiedene Wechsel zu den Einstellungen, aber ich sage mal, in den letzten Jahren war eben die Strategie, man überlegt sich, was wollen wir denn im Internet lesen und hören und was ist sozusagen mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar.
Jetzt ist alles freie Meinung gerade.
Naja, hier ja jetzt noch also, andere Ansätze, sage ich mal, aber wir schauen, wo sich's hin entwickelt. Genau. Wir schauen auch interessiert, was da eben europäische Lösungen sein können. Ja? Also wir sehen ja nun mal, wie sich diese Lage in den USA entwickelt und wir müssen uns eben überlegen, was wollen wir eigentlich damit machen.
Das ist ja eine total krass politische Frage eigentlich, ne?
Das ist eine hochpolitische Frage und genau deswegen ist es eben eine, die wir nicht Algorithmen überlassen können. Die Frage, was wollen wir als Fake News, und da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen Fehlinformationen und Desinformationen, also die politische Komponente, ja, also ist das eine gesteuerte, zielgerichtete Information, die mit einem politischen Ziel gestreut wird, oder ist es einfach falsch, auch vielleicht aus Versehen falsch, das sind ja große Unterschiede. Und da müssen wir eben unterschiedliche Umgangsformen auch finden. Insgesamt ist es aber eben schon so eine Frage, die sehr stark an den Wahrheitsbegriff rangeht und die auch sehr stark die Frage von guten Institutionen aufwirft. Ja, also ist es wirklich was wir an Technik auslagern wollen? Ist das was wir an Konzerne auslagern wollen? Oder wollen wir vielleicht demokratisch kontrollierbare Wege finden, uns da irgendwie zu einigen?
Wer muss denn aus deiner Sicht, Ariane, da jetzt mal was machen? Oder wer müsste sich denn dieses großen Konzepts mal annehmen? Oder wer müsste sich das noch mehr auf die Fahnen schreiben? Welche gesellschaftlichen Player?
Ja, also da passiert ja auch total viel. Also es ist ja eine wirklich sehr lebendige Debatte. Da gibt es institutionell sozusagen von Regierungsseite auf verschiedenen internationalen und nationalen Ebenen ja sehr viele verschiedene Antworten drauf. Und genau das ist auch das, was wir brauchen. Also dieses Schweizer Käse-Modell, ja, also so, wenn man irgendwie verschiedene Schichten übereinander legt, irgendwann kommt nichts mehr durch. Wir brauchen eben diese Pluralität. Wir brauchen auch diese interdisziplinären Ansätze in der Sicherheit, würde ich sagen, generell. Das ist nicht nur auf jetzt dieses Fake News und online, also die sozialen Netzwerke bezogen, sondern einfach generell ist es eben vielleicht ein zeitgemäßerer Sicherheitsbegriff, dass wir uns überlegen, okay, Sicherheit ist eben nicht nur irgendwie, wo fahren die Panzer hin und so weiter, sondern Sicherheit ist eben, muss eben breiter und muss eben gesellschaftlich gedacht werden. Wir haben gelernt, dass unsere Ressourcen geschont werden müssen, und wenn eben Versorgungssicherheit nicht geregelt ist, ja, also wenn wir keine medizinische Versorgung haben und so weiter, dann können wir eben auch keiner darüber hinaus äußere Sicherheit gewährleisten. Diese Sachen hängen zusammen.
Und ich habe von dir noch im Kopf aus dem Lesen, Menschen sind per se immer irgendwie wachsam, also denen fällt immer irgendwie was auf. Aber kannst du mal versuchen, aus deiner Erfahrung zu sagen, wovon das eigentlich abhängt? Also Christian hat vorhin gesagt, irgendwie in der Pariser U-Bahn steht was dran, ne? Medien spielen vielleicht eine Rolle mit irgendwelchen Vorurteilen, die sie verteilen. Also wovon hängt das denn ab?
Also zunächst mal, wir können ja unsere Aufmerksamkeit nicht abschalten. Wir können zwar schlafen, vielleicht auch tief schlafen, aber im Prinzip, wenn wir mal wach sind, werden wir Dinge wahrnehmen. Wir hören vielleicht irgendwo einen Schrei, wir hören was umfallen. Wir riechen vielleicht was, zum Beispiel Fäulnis oder was auch immer. Wir sind permanent am Wahrnehmen. Die Frage jetzt aber, die du stellst, ist, was würden wir herausdelegieren aus diesem großen Feld der Wahrnehmung? Und das ist immer nur ein ganz kleiner Teil. Und der ist nur zum geringen Teil sozusagen so hardwired. Also wenn es knallt oder sowas oder eine Warnfarbe, dann machen das alle. Und der meiste Teil ist kulturell formiert. Ja? Also dass wir zum Beispiel auf Nacktheit, zum Beispiel Nacktheit in der Öffentlichkeit, da würden wir sagen, hoppala, da läuft irgendwas nicht schief, was sozusagen die Werte unserer oder die Übereinkünfte unserer Gesellschaft betrifft. Das würde Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ist übrigens ein schönes Beispiel, weil als nächstes würden wir nämlich weggucken. Wir sind ja noch mit Scham behaftet. Mhm. Ja, es gibt also sozusagen kulturell gesteuerte Regeln des Hin- und auch des Wegblickens. Und wir arbeiten ja zu Vigilanzkulturen, weil genau das eigentlich sozusagen die kleinen Justierschrauben sind, an denen man so etwas sozusagen regeln und auch potenziell verändern kann.
Vielleicht darf ich ein bisschen was ergänzen. Klar. Also wir haben ja dieses Projekt mit dem BCIs und tatsächlich wird da ja auch immer gemessen, was macht das Gehirn so. Und als ich das letzte Mal da war bei dem Projekt, hat er mir erzählt, so 16-17% unserer Gehirnleistung sind eigentlich immer mit Vigilanz beschäftigt. Also irgendwie damit wachsam zu sein und irgendwie in Hab-Acht-Stellung zu sein, passiert hier irgendwas Unvorhergesehenes. Und das ist ja das, was Arndt auch gesagt hat, also abschalten können wir das sowieso nicht. Das ist in unserem Gehirn so ein bisschen fest verdrahtet. Wir brauchen aber die Chance, ja irgendwie vigilant zu sein. Das ist jetzt wieder eine technische Frage. Selbst wenn wir wollen, können wir überhaupt vigilant sein gegen so Cyberangriffe? Gerade wird ja zum Beispiel viel dieses Prepositioning diskutiert. Also die Frage, haben fremde Mächte, zum Beispiel Russland, bei uns in der kritischen Infrastruktur irgendwelche Computerviren da reingeschmuggelt, und die machen gar nichts. Die warten nur auf den Tag X. Und da die gar nichts machen, können wir die auch nicht sehen, weil wir können sie ja nicht beobachten, weil nichts passiert. Das heißt, wir haben gar nicht die Chance, hier wachsam zu sein. Und müssten wir nicht technische Lösungen finden, die uns Menschen auch wieder befähigen, gerade in dieser vercyberten Welt und in diesem Cyberraum wachsam zu sein. Und das wäre für mich Cybervigilanz. Das ist eine gesellschaftliche Frage, wie Ariane ausgeführt hat, aber es ist auch eine technische Frage im Bereich der Cybersicherheit und das finde ich spannend.
Die Frage würde ich mit Ja beantworten? Das ist schon mal gut, oder? Wenn man so eine Frage von dir mit Ja beantwortet. Aber siehst du da Ansätze? Also gibt's technische Ansätze dafür?
Also ich kann mir Ansätze vorstellen, aber ich meine, wir haben jetzt gerade wenig und deswegen ist es ein Thema für die Cyberagentur. Es ist eine schwierige Frage, es hat mit Cybersicherheit zu tun, es wird ein paar Jahre dauern, bis wir das rausgefunden haben und wenn wir das hinkriegen, wird es wirklich was verändern, das wird irgendwie disruptiv sein, das wird die Cybersicherheitsgedanken in Deutschland massiv ändern. Zack, da sind wir im Auftrag, Cyberagentur, disruptive Forschung für übermorgen, die die innere und äußere Sicherheit stärkt. Jetzt hatte mich das Thema.
Ja, nee, das ist eine spannende Frage, Christian. Also zunächst kann man ja denken, da braucht man sowas wie sozusagen so Marker oder Bildgeber, die dann einfach sagen, hui, da ist irgendwas und jetzt können wir das kognitiv als Menschen auch sehen, was ansonsten für uns kognitiv nicht wahrnehmbar ist. Aber ich glaube, das ist nur sozusagen Teil der Lösung, zumal das ja wieder unfassbar leicht ausrechenbar ist. Ja, also das ist dann so ein Hase-Igel-Spiel und die machen sich ja bewusst unsichtbar. Jeder gute Angreifer macht sich möglichst lange, möglichst gut unsichtbar. Das Entscheidende jetzt an der Vigilanzstruktur, die Menschen integrieren würde, wäre deren Engagement. Die müssen das wirklich wollen. Die müssen suchen nach dem Versteckten. Und da ist die gute Nachricht, dass das am interessantesten schlechthin ist. Also finde den Feind. Finde heraus, was der Nachbar macht, der immer die Jalousie zumacht. Finde heraus, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ihr wollt. Das ist aus psychologischen Gründen, die ich mir gar nicht recht erschließen kann, wirklich das größte Engagement, der größte Spaß. Deswegen schauen wir so viele Krimis, ja, weil sozusagen die Entlarvung ist ein unfassbar interessantes Spiel. Und das ist sozusagen die vielleicht einzige oder eine wichtige Chance für sowas wie Integration von Vigilanz in Cyber, dass ganz viele aus unterschiedlichen Motivationen, aber mit derselben Psychologie nach dem versteckten Feind suchen. Aber sie dürfen natürlich nicht paranoid dabei werden, sonst wird es wirklich lustig.
Der Gärtner war es nicht sozusagen. Ariane, du wolltest was sagen noch.
Das endlose Where is Waldo? ja, ich würde nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Eine Sache, die ich mit Bezug auf Vigilanz spannend finde, ist die Frage von Technikdesign. Also ich bin natürlich Geisteswissenschaftlerin, das heißt, ich überlege mir, was ist die Haltung? mir scheint, dass das Technikverständnis spielt ja doch eine Rolle in der Technik, die wir entwickeln. Und ich glaube, eine, die wir unterschätzen. Also für wen und warum und für welchen Zweck entwickeln wir das, hat ja Auswirkungen auf wie entwickeln wir die Technik. Und das vergessen wir manchmal. Wir denken, dass irgendwie Technik sowas Neutrales ist, was da irgendwie so hinprogrammiert oder hin, wie auch immer, designt wird. Und das hat irgendwie keinen Bezug zu irgendwas. Und so ist aber die Realität nicht. Und es gibt da ja so Ideen, die sagen, okay, der Unterschied zwischen so Human Augmentation und Human Enhancement. Und das ist eigentlich eine ähnliche Idee. Das ist nämlich die Idee, naja, ist die Technik so gestrickt, dass sie den Menschen irgendwie Sachen so abnimmt, dass er nicht mehr vigilant ist und dass er eigentlich auch nichts dazulernt. Das wäre zum Beispiel das Beispiel Google Maps. Ich verlerne zu navigieren zu einem bestimmten Punkt und wenn ich Google Maps nicht habe, habe ich auch keine Fähigkeit, das irgendwie wirklich dadurch besser zu kompensieren. Ich habe da nichts gelernt. Das wäre so unter dem Deckmantel der Effizienz, würde ich sagen, so eine Technik, wo der Mensch eben nichts dazulernt. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber das ist eben ein Konzept. Was aber vielleicht ein bisschen spannender ist, eben zu dieser Vigilanzdebatte, ist eben vielleicht dieses Human Enhancement. Also sprich, wie können wir Technik entwickeln, wo der Mensch was dazulernt oder wo unsere Wahrnehmung von der Realität angereichert wird mit Informationen oder wo wir eine Fähigkeit aufbauen, die wir vorher noch nicht hatten. Und so kann man ja Technik auch stricken und auch nutzen. Und da sind wir eben wieder bei dem BCI-Projekt, wo man eben dann auch bessere Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine entwickelt.
Das war die Januar-Folge, glaube ich.
Tatsächlich ist da, ich finde ja Technik zum Beispiel total spannend. Also wenn ich ein neues technisches Gerät kriege, dann schraube ich das als erstes mal auf. Ja, weil mich interessiert, was da drin ist und dann gucke ich mir das an und da habe ich auch schon mal niegelnagelneue Küchengeräte von meiner Frau kaputt gemacht. Ja.
Und
dann,
die Garantie verloren natürlich.
Die Garantie verloren und dann gibt das also irgendwie ein bisschen Kritik an dem Vorgehen, aber das ist dann halt so. Aber das macht das ja irgendwie aus, diese Neugier auf Technik. Aber das ist ja irgendwie tot. Also ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung kann elektrischen Strom nicht von Magie unterscheiden. Also wer versteht denn wirklich noch, was so ein Handy macht? Und wen interessiert das? Also als ich versucht habe, meinen Kindern zu erklären, wie denn dieses Handy eigentlich funktioniert, dachte Papa, das ist so langweilig. Hauptsache, es funktioniert und wir können da YouTube drauf schauen. Und das ist aber ein echtes Problem, weil wenn wir in dieser Wir-schauen-YouTube-Gesellschaft sind, dann kriegen wir das eben auch nicht hin mit der Vigilanz.
Ja, sie nimmt uns immer weiter raus aus der Gleichung. Ja, und letztlich ist es auch ein ökonomisches Prinzip, also cutting out the middleman. Der Witz ist, das sind wir, ja. Und insofern geht es tatsächlich um die Designfragen. Und ich würde ja sagen, so ein richtig gutes Design ist ein Motivational Design, wo man aus bestimmten Motiven, über die man auch nachdenken kann, die man auch kritisieren kann, immer noch dabei bleibt.
Viele behaupten, das sicherste Sicherheitssystem der Galaxie zu betreiben. Leider ist das oft nur Jahrtausende lang trainiertes Marketing. Einige meinen, nur eine Hochleistungs-Quanten-Enkryptomatik mit dreifacher Anti-Hack-Versiegelung sei wirklich sicher. Tatsächlich ist jedoch das sicherste Sicherheitssystem der Galaxie der mürrische alte Administrator von Ursa Minor und sein Notizbuch aus Papier, der jeden verdächtigt, ein Hacker zu sein, inklusive sich selbst.
Ich würde ganz gern zum Schluss noch mal einmal diesen Punkt, den haben wir, glaube ich, bisher nicht angesprochen. Ich habe es am Anfang mal versucht zu reinzubringen. Einmal dieses sozusagen, wir beobachten andere, andere beobachten uns, aber, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, wir beobachten uns selbst auch, ne? Oder wir enhancen uns oder wir sozusagen bringen uns voran mit unseren Fitness-Apps. Hat das eine Cyber-Dimension eigentlich? Also müssen wir uns sozusagen in dem, was wir da anklicken, viel mehr irgendwie nochmal selbst sozusagen von außen beobachten, was wir da tun?
Ich finde, es hat fast eine philosophische Diskussion. Bei diesem Vigilanz, da verschwimmt ja das Subjekt und das Objekt. Also das Subjekt, der Beobachtende, ist gleichzeitig das Objekt, also der Beobachtete. So, und wenn wir jetzt an Technik denken, also wenn wir nochmal die KI haben, die andere KI überwacht, dann ist auch die KI gleichzeitig Subjekt und Objekt. Also dann wird die KI quasi zu Gott, also weil sie ganz alleine mit sich beschäftigt ist. Und das finde ich eine philosophische Frage und auch eine technikphilosophische Frage.
Mhm. Auf die wir auch noch keine Antwort haben.
Also ich nicht. Vielleicht Arndt, der ist viel klüger als ich.
Ja, das ist beides nicht richtig. Ich habe keine Antwort und bin nicht klüger. Aber wir haben schön angesprochen nochmal diese temporale Dimension. Ja, also wie viele Spuren brauchen wir in der Vergangenheit, ja, die uns dann antizipieren lassen, was möglicherweise kommt. Ja, es ist ja nie nur nach vorne blicken. Wir brauchen ja Anhaltspunkte, die sich aus dem schon Gegebenen ablesen lassen. Aber Antizipation ist wirklich Starren in den Raum und in die Zukunft. Also nehmen wir an, wir leben in einem Dorf und draußen schleichen die Wölfe herum. Ja, gucken wir halt die ganze Zeit an den Waldrand. Vielleicht kommt der Wolf aber nie. Aber wir haben eine bestimmte, klare Vorstellung von der Gefahr. Viel schwieriger ist es, wenn wir, das wäre sozusagen eine andere Form, nicht die Märchenform, sondern die religiöse Form, wenn es heißt, der Feind ist längst in uns. Ja? Aber der Teufel hat einen Weg gefunden, die Sünde und so weiter. All diese Dinge, die gewissermaßen in uns stecken oder in der Nachbarschaft, die werden ja auch markiert und die werden auch oder wir werden auch aufgefordert, darauf zu achten und das vielleicht sozusagen auszumerzen. Und da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen im Cyberraum schon auch Parallelen, dass wir sagen, beim Zurückblicken auf uns auch reflexiv sein müssen, was wir da einfach machen, zum Beispiel Eitelkeit. Schöne spätmittelalterliche Quellen sagen ja immer, wer schon in den Spiegel schaut, hat ja schon verloren. Der macht dem Teufel die Tür auf, ja, weil es nämlich Eitelkeit mit sich bringt. Jetzt bin ich nun mal kein spätmittelalterlicher Mensch, ich finde da nichts Schlimmes dabei. Aber ich glaube, wir brauchen schon auch sowas wie eine Art sozusagen Ethik des Umgangs mit diesen Geräten, um das in einer gewissen Weise sozusagen moderieren und reflektieren zu können.
Ein Gedanke, der mir gerade kam, der, glaube ich, in dem Zusammenhang schon eine Rolle spielt, ist die Idee, dass wir die Folgen von Technik und welchen Einfluss die Technik auf unsere Gesellschaft hat, kurzfristig überschätzen und langfristig unterschätzen. Also Amara's Law heißt das. Ich frage mich eben, und das würde ich tatsächlich nochmal in die Runde fragen, ja, also mit Bezug auch auf die Technikentwicklungen und eben diesen vielgesprochenen Satz, dass alles immer schneller wird und so weiter. Was denkt ihr, wo da so eine gute Mitte ist, wo man sich einpendeln kann zwischen Aufmerksamkeit und eben Überforderung und vielleicht auch Panikmache?
Ich glaube, wir sind alle total überfordert gerade. Ja, also das meine ich sozusagen jetzt in unserer Runde, aber auch sozusagen auf die, als Antwort auf deine Frage. Mhm. Wir sind uns dessen aber vielleicht nicht bewusst.
Also, ja.
Als Gesamtgesellschaft.
Vielleicht, vielleicht.
Wir sehen uns etwas ratlos am Ende dieser Folge, finde ich aber nicht schlimm. Aber trotzdem, Christian und Ariana, an euch die Frage nochmal. Cyberagentur, 10, 15 Jahre ist euer Forschungsraum, Forschungsrahmen sozusagen. Was sind denn so die wichtigsten Maßnahmen, die ihr jetzt mal so mitnehmen würdet für eine cybervigilante Gesellschaft in 10, 15 Jahren? Wo ihr sagt, das schreibe ich mir jetzt mal ins Hausaufgabenheft oder das würde ich gern dem oder dem ins Hausaufgabenheft schreiben. Also konkret, wie es geht. Ich bin ja auch Journalist im Nebenberuf.
Was wir uns immer wieder mitnehmen aus der Debatte, ist eben, dass wir interdisziplinär arbeiten müssen. Und das tun wir auch. Also wir testen regelmäßig, was passiert, wenn man Leute aus der Neuroethik und der Quantenphysik und der Philosophie an einen Tisch setzen und über verschiedene Techniken sprechen lassen und verschiedene Ideen entwickeln lassen. Das ist was, das ist wichtig und das ist auch in der Entwicklung von unseren Forschungsvorhaben einfach wahnsinnig wichtig. Das machen wir auf jeden Fall weiter und das intensivieren wir.
Das Coole an der Cyberagentur ist ja, dass wir Fragen stellen dürfen, auf die wir keine Antwort haben. Weil wenn wir eine Frage stellen, auf die wir eine Antwort haben, dann brauchen wir dafür keine Steuergelder ausgeben und brauchen dafür keine lange Forschung beauftragt, weil dann hätten wir die Antwort ja schon. Und jetzt haben wir eine Frage gefunden oder ein Problem gefunden. Wir haben festgestellt, also Cybervigilanz, das ist irgendwie schwierig. Das können wir gerade nicht. Das wäre vielleicht erstrebenswert. Vielleicht. Ich bin noch gar nicht sicher, ob das zu 100% erstrebenswert ist. Aber wenn wir uns in der weiteren Diskussion darauf einigen können, das ist erstrebenswert, dann können wir großes Projekt ausschreiben und sagen, wie geht das denn? Cybervigilante Maschinen oder cybervigilante Menschen oder vielleicht eine cybervigilante Gesellschaft zu machen. Und dann ist es ein Projekt der Cyberagentur und dann bin ich mega gespannt, was da irgendwann rauskommt.
Ich nehme ja noch so eine Frage mit, wie schafft man es eigentlich, dass sich viele Menschen engagieren und dann möglichst lange bei der Sache bleiben, ohne dass es negative Auswirkungen auf die Freiheit hat? Das habe ich von dir gelernt sozusagen.
Genau. Ja, und vielleicht nochmal zum Schluss. Vigilanz ist nicht einfach nur gut. Vigilanz ist zunächst mal ein System, bei dem wir die Kognition vieler mit einschalten in ein System. Damit sind aber auch die Interessen vieler mit im Spiel und die können ganz unterschiedlich sein. Ja, also wir öffnen immer irgendwelche Türchen, ob es wir der Technologie machen oder irgendwelchen Teilnehmern der Gesellschaft. Ich würde aber immer sagen, die Teilnehmer der Gesellschaft, die haben eher ein Recht, sozusagen an einem Gespräch dabei zu sein und Kontrolle auszuüben, als vielleicht irgendwelche Bots.
Aber Resilienz ist auch nicht immer gut. Was haben wir alles für schlimme Theorien entwickelt aus dieser Resilienz?
Das stimmt allerdings.
Gerade in der Extremismusforschung.
Ja.
Dann sage ich jetzt vielen Dank in die Runde. Vielen Dank, Professor Dr. Arndt Brennecke von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich danke dir.
Danke euch.
Ah, warte mal. Schön war's. Sag noch mal schnell den spanischen Begriff.
Vigilancia.
Ah, das ist schön. Danke, Ariane Wolf, Abteilungsleiterin Sichere Gesellschaft bei der Cyberagentur.
Vielen Dank.
Du hattest den französischen Begriff?
Ja, aber Vigilance liegt mir näher. Vom Sprachraum her allerdings nicht so sehr vom Konzept her.
Dann, Professor Christian Hummert, musst du das jetzt auf Französisch sagen, Forschungsdirektor.
Vigilance.
Sehr schön. Also wir haben gelernt, in der Idee, dem Konzept, dem Untersuchungsgegenstand, Vigilanz steckt viel drin. Könnt ihr alles nachlesen? Ich verlinke die ganzen Artikel und Schriften vom Arndt Brennecke in den Shownotes. Und was ich auch gelernt habe, ohne Menschen geht es am Ende das mit der Wachsamkeit nicht. Also ihr achtet mal jetzt auf eure Podcast-Apps. Da kommt nämlich immer am zweiten Donnerstag im Monat eine neue Folge von uns. Schreibt uns gern, was haltet ihr jetzt eigentlich von dem Konzept Vigilanz in der Cybersicherheit? Ist das ein merkwürdiges oder zumindest ein spannendes Konzept? Gern per E-Mail. podcast@cyberagentur.de, eben auch bei Fragen, Ideen und Meinungen dazu. Alle Artikel von Arndt, wie gesagt, sozusagen in den Shownotes. Mein Name ist Marcel Roth und ich sage mit Sabine zusammen dann sozusagen Tschüss, seid wachsam, aber bleibt gelassen.
Die wichtigste Regel in der Cybersicherheit lautet Don't Panic. Die zweitwichtigste ist Watch your Handtuch. Wachsam bleiben, Freunde.
Der Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Moin, hier ist Christine Wiegner aus der Abteilung Sichere Gesellschaft, Referat Digitale Identitäten. Ich bin Neurowissenschaftlerin und unter anderem im Projekt Digitale Authentifizierung durch neuartige biometrische Verfahren oder kurz AOBI beschäftigt. Ich und meine Kollegen suchen nach neuartigen biometrischen Verfahren und wollen diese auch zukunfts- und cybersicher gestalten lassen.
Was gibt es noch außer Fingerabdruck und Gesichtserkennung? Und die viel wichtigere Frage, was gibt es in 10 oder 15 Jahren? Wenn ihr erfahren wollt, wie in Zukunft vielleicht das Handy oder der Laptop entsperrt wird, dann hören wir uns im Mai.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.